Der Büchner-Preisträger 2008 ist jetzt bei uns der österreichische, der Kärntner Schriftsteller Josef Winkler. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Sie haben 1979 den zweiten Preis beim Bachmann-Wettbewerb gewonnen, seither viele, viele Preise für Ihre rund 13 Veröffentlichungen. Das sind Romane, Essays, Prosaskizzen, Novelle. Und das Genre bleibt ja so häufig in der Schwebe bei Ihnen, obwohl es immer einen ganz deutlich akzentuierten Ich-Erzähler gibt, eine Figur, eine künstliche Figur, sagen wir vielleicht gleich vorweg. Und es auch immer wieder bestimmte Personen, bestimmte Ereignisse und Konstellationen gibt, die auftauchen. Aber zunächst wollte ich dann doch mal fragen, darf man eigentlich Kärntner Schriftsteller sagen? Oder empfinden Sie das als so eine diskriminierende Regionalisierung hier von Deutschland aus? Wobei in Kärnten hat es natürlich jede Menge nicht ganz unwichtiger Schriftsteller gegeben, von Ingeborg Bachmann über Peter Handke zu Peter Turini.
Manchmal bin ich ein bisschen irritiert, wenn ich Kärntner Schriftsteller, wenn man Kärntner Schriftsteller sagt, aber ich weiß nicht, ob jetzt Tiroler, Kärntner oder irgendwie, wenn man von einem deutschen Schriftsteller redet, da sagt man eher nicht nordrhein-westfälischer Schriftsteller, da sagt man Deutscher. Und irgendwie habe ich es lieber, wenn man meinetwegen österreichischer Schriftsteller sagt. Aber das tut mir nicht weh, wenn jemand Kärntner Schriftsteller sagt, das ist egal.
Insgesamt ist es wahrscheinlich richtig, wie Sie sagen, auf der einen Seite ist man bereit, so eine Regionalisierung vorzunehmen und in Deutschland selbst macht man es nicht.
Na und es gibt ja, ich bin ja auch, ich war ja ein paar Jahre in Italien, in Rom vor allen Dingen auch und habe mich sehr mit der italienischen Literatur beschäftigt und da gibt es ja ganz, ganz große Regionalisten, der Cesare Pavese oder der Luigi Pirandello, der Vittorini und so weiter, das sind Autoren, also vom Weltformat und man fragt mich ja öfter, warum ich noch in Klagenfurt wohne und ich habe mir da natürlich also schon also irgendwelche Formen zurecht gelegt und das sage ich jetzt auch, wo käme denn da die deutsche Literatur hin, wenn alle deutschen Schriftsteller in Berlin am Prenzlauer Berg wohnen würden, wo wunderbare Schriftsteller und Schriftstellerinnen wohnen und in Österreich wohnen die meisten im zweiten Bezirk in Wien und ich weiß nicht, ob ich die besseren Bücher geschrieben hätte, wenn ich in Wien, Berlin oder Zürich wohnen würde, im Grunde ist es egal. Und wenn ich mich mit neuen Autoren beschäftige, aus Italien oder aus Frankreich oder sonst irgendwo her, erst wenn mich wirklich also die Biografie dieses Autors zu interessieren beginnt, dann komme ich drauf, wohnt er in Paris, wohnt er in Marseille, das interessiert mich eigentlich gar nicht so, sondern die Sprache und eine wunderbare Sprache, eine eigene Sprache, etwas eigen Erfundenes, das kann man in der tiefsten Provinz entwickeln und genauso oder auch genauso nicht in New York, in Berlin oder in Wien. Und erst kürzlich ist der große Schweizer Schriftsteller Meyer gestorben, der ist in einem winzigen Dorf in der Schweiz auf die Welt gekommen und soweit ich weiß, ist er auch in diesem Dorf gestorben. Also das sind irgendwie keine Maßstäbe, das ist mir egal.
Weil Sie das Reisen, das Entdecken, das Unterwegssein erwähnt haben. Sie sind ja hier auch mit einem neuen Buch. Ich reiß mir eine Wimper aus und stech dich damit tot. Das sind zum großen Teil so etwas wie Reiseskizzen und erschienen gerade bei der Edition Suhrkamp. Was Sie unterwegs auf Reisen offensichtlich immer begleitet, das kann man jedenfalls da drin lesen, das ist Ihre Umhängetasche, in der die Bücher sind, die Sie lesen, auf die Sie sich beziehen. Ne? Der Füllfederhalter. Es ist auch das Notizbuch. Wie ist das hier auf der Frankfurter Buchmesse? Tragen Sie da auch ein Buch mit sich herum oder sind Sie von der schieren Fülle ohnehin erschlagen?
Nein, also ich kann da nicht irgendwelche, hier in dieser Atmosphäre, irgendwelche Sätze formulieren, die ich dann für meine Arbeiten brauchen werde. Aber die Füllfeder, die habe ich irgendwie immer so bei mir. Das ist auch so ein Fetisch, so ein Schutz, so eine, wenn man so will, auch eine Waffe oder so. Und die ist immer bei mir, aber wenn ich, also diese Notizbücher benutze ich vor allem, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich nach Indien fahre oder in Indien bin oder im vergangenen November war ich bei den Dia de los Muertos in Mexiko, bei diesen Totenriten zu aller Heiligen und aller Seelen. Da sind wir bis in ein Dorf gekommen, fast bis an den Fuß, also des Vulkans Popocatépetl. Und da ist es aber tatsächlich so, da habe ich meine Füllfeder und das Notizbuch tatsächlich weitergehend, stundenlang gehend in der Hand. Da muss ich erst gar nicht in meine Tasche hineingreifen. Und wenn ich irgendetwas sehe, bei dem ich dann das Gefühl habe, dass es sein kann, dass es vielleicht diese Beobachtung brauchen werde für eine Geschichte oder so, dann schreibe ich mir das sofort auf und nicht in Andeutungen, nicht in Stichworten. Das Wort Stichwort ist schon so ein fürchterliches Wort, hatte was mit Stechen auch zu tun, auch nicht in kleinen Notizen, sondern ich nehme mir viel Zeit und versuche dort an Ort und Stelle, wo immer ich bin, so genau wie möglich das aufzuschreiben, in genauen, nach Möglichkeit schon genauen und langen Sätzen und vor allem diese Kleinigkeiten aufnotieren, die ich mir ja niemals merken kann. Ich merke mir ja fast überhaupt nichts. Und mit diesem Material arbeite ich dann irgendwann, wenn ich wieder in Klagenfurt an meinem Schreibtisch sitze. Und wenn ich das ganz genau alles aufzeichne, dann kann ich, wenn ich das später nachlese, mich an die Einzelheiten auch sehr, sehr genau erinnern, selbst an Gerüche und so weiter. Und ich war ja einmal vor genau zwei Jahren, einen Monat in Kalkutta, und da war ich auch täglich unterwegs und habe mehrere hundert Notizbuchseiten geschrieben. Ich habe diese Notizbücher noch nicht ausgearbeitet, aber ich weiß, es wird irgendeine Geschichte kommen. Und wenn ich diese Notizen nicht hätte, ich könnte von diesem Aufenthalt jetzt keine zwei Seiten schreiben. Ich könnte nur schreiben, in dem Hotel war ich und dann diese und so weiter. Aber so habe ich einen ganzen Stoß von Kleinigkeiten und die werden dann irgendwann ausgearbeitet. Da werden die Bilder eben eingerichtet oder so weit wie möglich fertig formuliert. Und dann also beginnt also mehr oder weniger die Arbeit an der entstehenden Geschichte, die Konstruktion und dann auch mit den Mitteln. Also da bin ich sehr abhängig davon.
Das heißt, was Sie jetzt beschrieben haben, zeigt ja, dass dieses Notizbuch eine viel größere Wichtigkeit, eine ganz andere Funktion hat, als nur, wie Sie es genannt haben, die Stichwörter, dieser blöde Ausdruck. Also gleichzeitig geht es nicht um das Nacherzählen, um das Überarbeiten. Und als Sie das jetzt so beschrieben haben, ist mir eingefallen, dass dieses Notizbuch offensichtlich sowas wie eine Folie ist. Und dazu passt ja diese andere Folie, um die es auch ganz häufig geht, nämlich die Folie des Filmes. Seit langem stelle ich mir vor, das ist jetzt ein Zitat aus Ich reiß mir eine Wimper aus und steche dich damit tot. Seit langem stelle ich mir vor, dass ich statt meines Kopfes eine Kamera an meinen Hals montiert habe und alles filme, was meine Augen sehen können. Das ist in einem der letzten Abschnitte. Genau. Was für ein Versprechen geht von diesem genau registrierenden Kamerablick aus? Also Fotografie, Film, Malerei, alles diese eingefrorenen Momente, das Kadrierte. Das hat ja einen ganz großen Stellenwert in Ihrer Prosa.
Na, es gibt in diesen 13 Büchern, die ich geschrieben habe, also in diesen ungefähr 3000 Buchseiten, gibt es ganz wenige Sätze, die nicht aus einem Bild bestehen. Und ich bin ja in einem kleinen Dorf im Süden von Österreich aufgewachsen, das damals ja noch ganz tief verschneit war. Und da hatte ich sozusagen ein Bild, das Bild dieses Dorfes, hatte ich aber tausende Male gesehen. Und da habe ich mir diese ganzen Details und Kleinigkeiten angeschaut. Und aus diesem Grund war es ja auch möglich, weil es eine sehr intensive Zeit war, das auch also in einer sehr emotionalen und eruptiven Sprache diese ganze Auseinandersetzung mit der dörflichen Enge, mit dem mich ablehnenden Vater, mit der katholischen Kirche, mit den Riten der katholischen Kirche, mit der Angst, die katholische Kirche gemacht hat und so weiter, sich da genau zu erinnern. Aber meine Sehnsucht nach Bildern war immer eine ganz große, und als ich dann so mit 14, 15 auf einige Bücher der Weltliteratur gestoßen bin, auf Camus und Hemingway und Peter Weiss und auch die Handke. Und wenn ich das heute auch nachlese, dann fällt mir auf, dass ich mir besonders diese Passagen auch gemerkt habe, wo sehr, sehr starke Bilder vorkommen. Also da war schon etwas von meiner zukünftigen literarischen Bilderwelt, die ich dann im Laufe der Zeit entwickelt habe, war damals schon, wo ich ja fast noch ein Kind war, beim Lesen schon etwas ganz Wichtiges verborgen. Und ich sage das Wort verborgen und es geht eben darum, dann, wenn irgendetwas verborgen ist, nach Möglichkeit mit irgendwelchen Mitteln, dafür gibt es dann 1000 Tricks und ich musste mir das als Autodidakt alles selber erarbeiten, dann zu heben, das Verborgene. Und in diesem meinem Heimatdorf hat es in dem Sinn nicht ein einziges Buch gegeben. Ich habe niemals eine Bibel gesehen, aber halt Gebetsbücher mit den Litaneien. Und ich war dann so 9 oder 10. Das sind diese Karl-May-Filme damals mit Bea Briis und Lex Barker, die sind in der österreichischen Provinz ins Kino gekommen. Und dann war natürlich auch naheliegend, dass wir uns die Karl-May-Bücher kaufen. Und dann bin ich auf 30, 40 Karl-May-Bücher gekommen. Und das nächste nach den Karl-May-Büchern, das war schon die Best von Camus. Aber da habe ich dann doch mich in einer gewissen Weise, weil kein Geld für Bücher da war, mich im eigenen Haushalt, in der eigenen Familie, als kleines, im eigenen Haushalt sage ich, kriminelles Kind also betätigen müssen. Und ich habe dann von meinem Vater Geld gestohlen. Das hat sich über mehrere Jahre hingezogen und da habe ich mir eine kleine Bibliothek angeschafft. Und das hat ihm sicherlich einen ordentlichen, ganz schön prämierten Ochsen gekostet, glaube ich. Aber ich bin auf diese Art und Weise zum Lesen gekommen und damit dann auch zu meiner Sprache. Und später habe ich das einfach sehr konsequent auch einfach weiterentwickelt, denn das war für mich das Größte und Schönste schon in meiner Jugend, also die Literatur, die Sprache und da wollte ich irgendwie immer dabei bleiben. Ich habe mir immer gedacht, entweder ich schreibe ein Buch oder ich werde Literaturwissenschaftler oder so etwas Ähnliches und dann ist es eben so weit gekommen und als ich 26 Jahre alt war, hat Martin Walser mein erstes Manuskript in die Hände bekommen und er hat sofort zu Siegfried Unzeit vom Surkamp Verlag geschickt und innerhalb von ein paar Wochen, da bin ich dann sozusagen, um es so auszudrücken, ich war ja noch fast am Bauernhof vom Misthaufen, vom Bäuerlichen zu Surkamp gekommen.
Vielleicht sollten wir an der Stelle, wir können biografisch unendlich viel weiterreden, zumal das Biografische ja auch das starke Fundament von Ihrem Schreiben ist. Aber vielleicht sollten wir zuerst an diese Stelle gehen, die Sie sich ausgesucht haben, zum Vorlesen. Denn ich glaube, das hat auch wiederum zu tun mit dieser Bildhaftigkeit, von der wir vorhin gesprochen haben.
Aha, das heißt, ich lese jetzt eine Seite vor. Ich muss mal schauen, wie ich das arrangiere, das Halten und Lesen.
Also, was wir jetzt gleich hören werden von Josef Winkler, ist eine Passage aus seinem neuen Buch, Ich reiß mir eine Wimper aus und stech dich damit tot. Es ist bei Surkamp gerade erschienen und es sind ja zum großen Teil Reiseskizzen, kann man glaube ich sagen. Und sehr bildhafte, so wie wir eben besprochen haben, sehr bildhafte Momente, die darin festgehalten sind.
Also, seit langem stelle ich mir vor, dass ich statt meines Kopfes eine Kamera an meinem Hals montiert habe und alles filme, was meine Augen sehen können. Betrete ich mit meinem Filmkamerakopf eine mir bis dahin unbekannte Stadt, frage ich nicht nach den allseits bebilderten, farbigen Sehenswürdigkeiten, sondern sofort nach den Gefängnissen, nach den Friedhöfen und Totenhäusern. Wo sind die Prosektursäle, wo die Leichenhallen, wo leben die Schwerverbrecher und wo leben die Leichtverbrecher? Wie geht es der Haut des Himmels, der verehrten Kinoleinwand? Wie geht es der Haut des Himmels, der verehrten Kinoleinwand in dieser mir unbekannten Stadt? Wie ich nur lebenswichtige Bücher lese, wenn mir nicht ein Satz wie ein Müllstein um den Hals hängt, wozu soll ich ihn dann loswerden? Sehe ich mir nur lebenswichtige Filme an? Sehe ich ein Bild, das mich berührt und bewegt? So leuchtet der linke Knopf meines Filmkamerakopfes rot auf, die Kamera beginnt zu surren und inhaliert die aufflimmernden Bilder. Wort- und Bildfetzen sammle ich nicht nur von der Straße, auch von der Kinoleinwand und verbarrikadiere sie in den abertausenden Nischen und Nebenhöhlen meines Filmkamerakopfes. Ich sitze mit diesem meinem Filmkamerakopf, der unzählige Bilder von Verletzungen archiviert hat, vor der Schreibmaschine, klopfe sie in meiner Dunkelkammer Wort für Wort im Sternhagel der Anschläge als Sätze aufs Papier, bis ich mich in die Straßenbahn setze, ins Kino fahre, in der ersten Reihe Platz nehme und mit diesem meinem Filmkamerakopf auf die Leinwand starre, meinen Kopf schwenke, um zu sehen, ob der hinter mir sitzende Kinoinsasse auf meinen exotischen Filmkamerakopf aufmerksam geworden ist. So.
Vielen Dank, Josef Winkler. Sie haben es eben schon angedeutet, diesen ländlich-katholischen Hintergrund, und wir haben es jetzt auch noch mal gehört, auf der anderen Seite, wie dann das Insistieren auf die Gefängnisse, auf die Friedhöfe, zum ganz maßgeblichen Kunstgriff dann auch in der Schrift wiederum wird. Und ich würde gerne wissen, was ist dieses Prinzip der Wiederholung, dieses Memorieren, diese Eckpunkte der Weltwahrnehmung oder unumgehbare Wahrnehmungsraster? Sie haben ja eben schon gesagt, Nachspielen als Kind in einer depravierten Umgebung ist eins, aber heute als erwachsener Mensch, ist das Einspruch gegen das Verschwinden dieser Welt oder ist das permanent andauernde Unversöhnlichkeit?
Ich vermute, dass es, also was mein spezielles Schreiben betrifft, also auch sehr viel also mit diesen Litaneien zu tun hat. Und ich war ja als Kind, also 6 oder 7 Jahre lang Ministrant und bin dann später, nachdem meine ersten Bücher erschienen sind und ich sozusagen diese Themen vorläufig einmal ausgeschrieben hatte, bin ich ja weitergezogen, um Bilder zu sammeln und Bilder zu suchen, weil mir war ja klar, ich brauche Bilder. Ich habe in mir unzählige verbarrikadiert, aber irgendwann ist es einmal eine Zeit lang zumindest vorbei. Und da war es natürlich naheliegend, dass ich, nachdem diese ersten 3 Bücher geschrieben waren, dass ich nicht nach Paris gehe oder nach London, sondern nach Rom, um dort also diese Themen der katholischen Kirche, die ich im Kleinen in diesem Dorf erlebt habe und die ich kenne, bei denen ich auch sicher bin, man braucht ja beim Schreiben doch, was den Stoff betrifft, mit denen muss man ja umgehen können. Es ist ja nicht so, dass ich von heute auf morgen irgendetwas über ein Thema irgendwie, was weiß ich, also ich könnte es nicht einmal streifen in einen Roman, irgendetwas mit der Weltwirtschaftskrise oder sonst irgendetwas, damit kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Und dann bin ich eben nach Rom gegangen und das war so eine Art auch von Rückkoppelung zu meinem eigenen Thema aus der Kindheit. Im Kleinen habe ich es in der dörflichen Enge, in der Kirche, und ich war immer jemand, der gerne hinter den Altar gegangen ist und die hintersten Winkel irgendwie sich angeschaut hat oder auf den Glockenturm hinauf, um zu schauen, was dort los ist. Und dann im Großen bin ich dann in Rom, also viel im Vatikan gewesen und auch dann in Rom in den Märkten und wahrscheinlich in 50 bis 100 Kirchen aus- und eingegangen, um Motive zu suchen und mit dieser Füllfeder und mit dem Notizbuch in der Hand. Und da habe ich einfach geschrieben und das hat mich auch sehr beruhigt, weil es ist ja immer wieder auch, wenn man so einige Bücher geschrieben hat, ist ja immer wieder auch etwas präsent, und das ist ein besonderer Teufel, auch wenn man schon einiges geschrieben hat, die Angst vor der Sprachlosigkeit. Ich bin in einer sprachlosen Umgebung, in einem sprachlosen Dorf, in sprachloser Familie aufgewachsen. Es ist mir dann wohl gelungen, mit einer gewissen Artistik dann darüber zu schreiben, aber wenn das einmal fertig geschrieben ist, dann kann passieren, dass man wieder zurückfällt in diese Sprachlosigkeit, und da muss man dann selbst, wenn man schon geschrieben hat, einiges, immer wieder schauen, wie es weitergeht und mit irgendwelchen Methoden und Mitteln darum kämpfen, weil das kann man irgendwie nicht aus den Ärmel rausschütteln, sondern es kommt schon darauf an, ob man dem hinterhergeht oder nicht. Und wenn man dem nicht hinterhergeht, kann es schon passieren, dass man wirklich da zurückfällt in die Sprachlosigkeit und dann ganz plötzlich ein ganz verbitterter, frustrierter Mensch wird. Erst beim Schreiben und beim Weiterschreiben kommt bei aller Schwierigkeit und auch bei aller Leichtigkeit, da entsteht eine Art von Glück.
Und wenn Sie jetzt über Ihre indischen Reisen, über die Verbrennungsplätze in Indien sprechen, ich möchte gerne die Klammer finden und auf der anderen Seite von Todesritualen, von allerheiligen Ritualen in Mexiko. Ist das was, was sozusagen mit dem gleichen exotischen Blick und dem gleichen ethnografischen Blick auf das, wie auf das Bekannte zu Hause dann funktioniert?
Naja, ich war ja da eine Zeit lang bin inzwischen neunmal in Indien gewesen und bin eben immer wieder auch nach Varanasi gefahren. Und ich habe dort also am Ufer des Ganges die Einäscherungsrituale beschrieben. Es existiert das Buch Domra am Ufer des Ganges, das hat 250 Seiten und von diesen 250 Seiten werden über 200 Seiten nur Einäscherungsrituale beschrieben. Und das ist so entstanden, ich habe mich also mit Füllfeder und Notizbuch dort am Gangesufer auf diesem Platz zwischen dem Scheiterhaufen gesetzt und habe dort also diese unzähligen 1000 Beobachtungen und Kleinigkeiten aufgezeichnet und aufgeschrieben, wobei mich, und das habe ich monatelang täglich gemacht, weil ich wusste, ich brauche für ein Buch also unzählige Bilder und das hat mich nicht so sehr interessiert, hunderte Male zuzuschauen, wie Verstorbene am Ufer des Ganges mit den hinduistischen Riten, vor denen ich ja im religiösen Sinne ja nichts verstehe, eingeäschert zu werden, sondern was mich dort so interessiert und so fasziniert hat, und es hat auch ordentliche erschreckende und abschreckende Bilder und Beobachtungen gegeben, das war die Verbindung von Leben und Tod. Also wenn bei uns, und ich spreche jetzt vom Dorf, jemand also zu Grabe getragen wird, also dann wird das Leben vom Tod getrennt, die Kinder verschwinden vom Spielplatz, wenn sich die schwarze Schlange des Leichenzugs über das Dorf bewegt, die Maschinen werden abgestellt und bei diesen hinduistischen Bestattungsritualen am Ufer des Ganges, da spielen zwischen den Scheiterhäufen die Kinder, die Kühe sind dort und fressen die Blumengirlanden, mit denen die Toten umwickelt waren, selbst die Hanfstricke, mit denen sie auf die Bahn gebunden waren und diese Verbindung dort von Leben und Tod, das hat mich so sehr interessiert und deswegen bin ich auch dort geblieben. Aber es ist auch sozusagen doch auch aus meinem Blickwinkel herausgekommen, aus meiner, hat auch etwas mit meiner Vergangenheit zu tun. Und später bin ich dann draufgekommen, nach einer Zeit, dass ich in diesem Buch, das dann fertig war, wieder gelesen habe, da bin ich draufgekommen, das werden über 200 Seiten werden die hinduistischen Einäscherungsrituale geschildert, da habe ich vorher nichts gewusst davon. Und ich habe sie geschrieben im Klang der katholischen Litanei. Also wenn man einmal von der katholischen Kirche schwer getroffen wird, und das wird wohl bei mir in einer gewissen Weise mit diesen Erfahrungen, die ich ausführlich ausgewälzt habe, ich glaube in 5 Büchern, wenn einem die katholische Kirche so schwer getroffen hat, dass der Kirchturm nicht nur durch die Brust, durchs Herz und auch hinten herausschaut, dann wird man das nie mehr los. Es ist völlig aussichtslos, wenn man glaubt, man wird eines Tages geheilt davon. Und inzwischen ist es natürlich auch so, um weiterzuschreiben, brauche ich manchmal auch, aber ich träume nicht immer davon und ich wünsche es mir nicht Tag für Tag, diese schwerende Wunde, weil ich inzwischen weiß, wie ich mit dem umgehen kann. Nicht immer, manchmal scheitere ich dran, aber manchmal merke ich, jetzt geht's wieder.
Also absolut eingeschrieben, nicht nur in die Erinnerung, sondern auch in den Körper, so wie Sie das gesagt haben. Absolut eingeschrieben, nicht nur in die Erinnerung, sondern auch in den Körper. Also es ist wirklich so spürbar. Was ist mit denjenigen, würde mich noch interessieren, Josef Winkler, über die Sie schreiben, wenn es um das Dorf geht? Nicht um die indischen Verbrennungsplätze und nicht um die mexikanischen Totenriten, sondern es gab ja immer mal wieder offensichtlich Irritationen, es hat für Unmut gesorgt, dass Sie über Personen gesprochen haben aus dem Kosmos, aus dem dörflichen Kosmos. Ihr Vater hat Ihnen wohl auch mal angedroht, dass es da zu Schwierigkeiten kommen könne. Befürchten Sie keine grundsätzlichen Schritte? Also in Deutschland nehmen ja die Prozesse gegen Schriftsteller zu, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, der immer enger ausgelegt wird.
Na, da habe ich eine kleine Familiengeschichte. Und zwar, ich habe meine Frau in Rom kennengelernt. Wir sind dann irgendwann einmal nach Kärnten gezogen, in mein bäuerliches Elternhaus. Und sie hatte vorher meine Bücher gelesen und sie stammt aus Duisburg, also aus Nordrhein-Westfalen, und sie hat diese Bücher gelesen und hat zu mir gesagt, sie kann sich das nicht vorstellen, dass es so etwas gibt und dass es solche Menschen gibt. Und dann ist sie zu mir in das Dorf und wir waren ja einige Jahre dort und irgendwann hat sie gesagt, du hast ordentlich untertrieben. Diese Typen sind noch viel, viel schlimmer, als es dir möglich war, das zu beschreiben. Die sind noch viel grauslicher, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist eigentlich unmöglich und ich habe da meine Geschichten, ich schreibe das auf, es sind... in den Fassungen der Manuskripte, da stehen ja die tatsächlichen Namen dieser Figuren drinnen, weil dann kann ich mich besser in diese Figuren hineinfühlen, wenn der wirkliche Name von jemand da ist, den ich besonders lange auch kenne. Aber in den letzten Fassungen wird es anonymisiert, da schlage ich das Telefonbuch auf und dann kommen also fremde Namen und in dem Moment, also wo also völlig fremde Namen im Druck dann dadurch entstehen, wird es für diejenigen, die wohl dann auch diese Geschichte erkennen, weil einen literarischen Text lesen, das können sie ja eher nicht, aber sie erkennen in der literarischen Geschichte, erkennen sie das Ereignis, das in irgendeiner Weise, zwar nicht so, wie ich das sehe, sondern so, wie die das sehen und sehen wollen, stattgefunden hat. Und theoretisch ist es möglich, so etwas, und es hat ja tatsächlich einmal, aber es ist 10 Jahre her, einen Prozess gegeben, ein Jäger und Polizist hat mich vor Gericht gebracht, und das war ein Pressegerichtsprozess über 2 Stunden, und der Richter war eh so nett und hat zu diesem Polizisten gesagt, ja, jetzt hat der Herr Winkler eh zu Ihnen gesagt, Sie sind es nicht, er sieht Sie da das erste Mal, wollen Sie wirklich weiter tun? Und dann sagt der Polizist so auf Kärntnerisch, ich habe eine dicke Haut, also ich habe eine dicke Haut, und nach 2 Stunden war die Haut halt schon etwas dünner und er hat den Prozess verloren und hat dafür als Polizist ein paar Monate auf der Straße stehen müssen, um die Gerichts- und Rechtsanwaltskosten zu zahlen.
Ja, dann wünschen wir Ihnen weiterhin in solchen Fällen ähnliches Glück.
Vielleicht geht es einmal anders aus, keine Ahnung.
Ja, manche Ihrer Kollegen hatten so viel Glück nicht in der letzten Zeit.
In Österreich passiert also da in die Richtung bis jetzt noch nichts. Also da habe ich noch nichts gehört, aber wer weiß.
Ne? Alles Gute, recht herzlichen Dank, Josef Winkler, dass Sie hier auf dem blauen Sofa bei uns gesessen sind. Ihnen nochmal vielen Dank und Ihnen auch fürs Zuhören.